Es geht heute Morgen ums Essen. Und zwar denken jetzt vielleicht einige, ja klar, es geht um das Wort von Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das ist ein ganz wichtiges Wort von ihm, das passt zu unserer Aufschrift hier oben. Aber heute geht es nicht um so ein wesentliches Grundnahrungsmittel, sondern es geht um was, auf das eigentlich jeder verzichten kann und manche auch gern verzichten. Es geht nämlich um den Senf. Man könnte jetzt fragen, wer isst Senf? Ich denke mal, ein Drittel mag's, zwei Drittel isst lieber Ketchup oder gar nichts. Also, es geht um Senf. Und es geht, wenn man tiefer reinschaut, um den sogenannten Senfkorn-Glauben. Das ist so ein typisch christliches Wort, Senfkorn-Glaube, weil Jesus einmal den Glauben mit dem Senfkorn vergleicht. Und Jesus, der meint dabei nicht den Senf, den es bei uns gibt, sondern er meint einen Senf, der im Mittelmeerraum wächst, und zwar ist es der schwarze Senf. Ich habe gehört, im Dijon-Senf sei der mit drin und im anderen Senf ist er nicht drin. Egal, da können wir danach drüber philosophieren, über die Senfherstellung, aber es geht um den schwarzen Senf, und zwar deshalb, weil das eine ganz besondere Pflanze ist, die hat kleine Körner, noch kleiner wie der gelbe Senf bei uns, und die wird tatsächlich 3,10 Meter hoch. Nachher hören wir dieses Bibelwort noch im Wortlaut, aber das ist der Grundgedanke von Jesus, der Glaube ist ganz klein und er kann dann ganz, ganz groß werden. Und 3,10 Meter, das ist schon beeindruckend, beeindruckender wie die Senfpflanzen, die es wohl bei uns gibt. Also man muss sich so richtig große Staude vorstellen. Was heißt es eigentlich, Senfkorn-Glaube? Senfkorn-Glaube heißt, dass ein ganz kleines Vertrauen zu Gott, zu Jesus reicht und dann ganz, ganz viel daraus entstehen kann. Und ein sehr schönes Beispiel für diesen kleinen Glauben, aus dem ganz Großes entstanden ist, haben wir gerade schon in der Schriftlesung gehört, und zwar bei dieser grundlegenden Figur im Alten Testament, bei Abraham. Das ist eigentlich fast das beste Beispiel für diesen Senfkorn-Glauben. Aus irgendeinem Grund begegnet der lebendige Gott Abraham und sagt, hey, ich habe was mit dir vor, du sollst dich aufmachen und woanders hingehen und ich zeige dir dann, wo du hingehen sollst. Weil wir so oft vom Abraham hören, denkt man gar nicht mehr darüber nach, wie verrückt diese Geschichte eigentlich ist. Also man muss sich das mal vorstellen, es gab wenig Erfahrungen mit Gott in der damaligen Zeit. Man wusste so, der hat die Welt erschaffen. Und dann redet er auf einmal und sagt, geh wo ganz anders hin. Also ich weiß nicht, ob wir Vertrauen gehabt hätten zu Gott, den wir gar nicht richtig gekannt haben. Und deshalb ist Abraham der Vater des Glaubens. Der hört Gott, lässt sich sofort auf ihn ein und macht sich auf den Weg. Er sagt nicht zu Gott, ich möchte erst mal Beweise von dir. Er sagt nicht zu Gott, ich möchte die allgemeinen Geschäftsbedingungen mal durchlesen, ob da irgendein Haken dran ist, ob ich eine Waschmaschine mitbestelle, das macht er auch nicht. Er geht einfach los. Eigentlich unglaublich. Und das ist Senfkorn-Glaube. Ganz klein, er fängt an, aber er macht sich auf den Weg. Wir wissen, dass Abraham danach viele Fehler gemacht hat. Da war auch viel Misstrauen da. Er war nicht die perfekte Figur, aber er hat sich grundsätzlich auf Gott verlassen. Und jetzt möchte ich diese Geschichte vorlesen, die Jesus gesagt hat oder was er gesagt hat. Es ist in Lukas 17, Vers 5 bis 6. Die Apostel baten den Herrn, gib uns doch mehr Glauben. Der Herr antwortete, selbst wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum hier sagen, heb dich samt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Was passiert an dieser Stelle? Es geht um die Jünger, die waren schon einige Zeit mit Jesus unterwegs und die haben viel mit ihm erlebt. Sie durften sogar die Augenzeugen sein von ganz besonderen Heilungen und Wundern, die Jesus getan hat. Und sie waren dabei, als Jesus vom Reich Gottes erzählt hat. Sie waren immer ganz, ganz nah am Geschehen mit dran. Sie hatten also viele Erfahrungen mit Jesus, aber sie haben irgendwann das Gefühl bekommen, in ihnen drin, da ist noch ein bisschen leer, da wird noch mehr gehen. Noch mehr Erfahrungen, noch mehr Glauben, noch mehr von Gott. Und dann sagen sie zu Jesus, wir wollen mehr glauben. Und diese Idee, mehr von was zu bekommen, ist ja eigentlich eine total menschliche Idee. Also wer gern Süßigkeiten isst, der will nochmal Tafel Schokolade dazu. Wer gern Wurst isst beim Metzger, der möchte noch ein paar Rädle mit drauf. Wer, sagen wir mal, 3.500 Euro verdient, der sagt, na, es würden auch noch 1.000 mehr gehen. Wer sportlich ist, der sagt, ich könnte noch mehr trainieren, dass noch mehr geht. Wer gut aussieht, sagt, ich könnte ja noch besser aussehen, wenn ich gute Kleider anziehe. Also es ist in uns drin, immer mehr zu bekommen und zu denken, wenn wir mehr haben, dann wird es besser. Wie heißt der Spruch bei der Olympiade? Schneller, höher, stärker. Das ist im Menschen drin. Und jetzt denken die Jünger, bei Jesus ist es genauso. Schneller, höher, stärker, gib uns mehr von dem Glauben, damit noch mehr los ist und mehr abgeht, damit wir noch mehr erleben. Und Jesus, der sagt dann in seiner Antwort eigentlich, dass es die völlig falsche Denkweise ist, wenn es um den Glauben und um Gott geht. Beim Glauben geht es nämlich nicht darum, dass man irgendwie ein bisschen was hat und es dann immer mehr steigert, sondern es geht um eine grundsätzliche Beziehung, die ich zu Jesus habe. Es geht um mein Herz, ob das nah bei Jesus ist, ob ich ihm vertraue, ob ich in seiner Nähe bin. Das ist das, was Jesus hier sagen will. Und deshalb verwendet er dieses Wort von dem Senfkornglauben. Es reicht, wenn du sagst, ich möchte nah bei Jesus sein. Das ist ausreichend für alles. Du brauchst nicht mehr. Vielleicht ist es wie bei einer menschlichen Beziehung auch, die kann ich irgendwie auch nicht steigern durch äußere Dinge, sondern ich muss sagen, ich habe meine Frau oder meinen Mann gern oder meine Kinder und ich möchte Zeit mit ihnen verbringen. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Verbring Zeit mit Gott, sei nah bei ihm, glaube. Und dann ist es so, wenn man mit Jesus lebt und ihm vertraut, dann merkt man, dass Jesus so ist wie ein Senfkorn. Dass nämlich in ihm, in dieser Person, alles drinsteckt, was wir als Christen brauchen. Wie in einer Nussschale oder eben wie in so einem Senfkorn, steckt es in Jesus drin, dass ganz viel entsteht und dass sich das Reich Gottes ausbreitet und dass der Glaube dann auch wächst. Das liegt daran, dass es für Jesus kein Hindernis gibt. Müssen wir uns immer klar machen, er ist Gottes Sohn, er hat durch seine Wunder bewiesen, dass er mächtiger ist als die Krankheit und er hat sogar bewiesen, dass er mächtiger ist als der Tod. Und Jesus hat sozusagen den Überblick über die Dinge, die uns Sorgen machen und die uns belasten. Er kann von oben drauf schauen, wenn es für uns wie ein riesiger Berg erscheint. Und ich habe gedacht, ich suche mal drei Berge raus, die vielleicht für euch oder für Sie jetzt unmittelbar vor Ihnen sind. Was könnte für ein Berg vor uns liegen? Vielleicht ist es der Berg der Schule, die wieder losgeht. Das betrifft alle Kinder und alle Eltern. Und manchmal ja auch die Großeltern. Wie ist es mit der Schule? Die geht wieder los und vielleicht hat man so ein banges Gefühl, was kommen da für Klassenkameraden auf mich zu? Geht es meiner Tochter oder meinem Sohn gut in der Klasse? Sind die Lehrer in Ordnung? Ist es zu viel? Ist das Kind auf der falschen Schule? Müsste es eigentlich woanders hin? Und wie ist das Ganze mit den Corona-Regeln, die so chaotisch sind? Kommt mein Kind da damit klar? Also die Schule ist schon so eine Sache, die einen ziemlich überfordern kann. Bei mir ist die Schulzeit ja schon ewig her, aber irgendwie habe ich das Gefühl immer noch in mir drin vom letzten Tag vor der Schule. Das war so eine Mischung aus Begeisterung, nochmal frei und aus so einem Unbehagen, was kommt jetzt und wie geht's weiter. Bei mir sind die höhere Klassen besser geworden, aber so gerade 5., 6., 7. fand ich das irgendwie immer einen komischen Tag. Also die Schule als Berg, der vor uns ist. Wenn man sich überlegt, wie Jesus in solchen Situationen umgegangen ist, dann fällt auf, dass er absolut souverän war, auch dann, wenn er von außen Druck bekommen hat. Eine Geschichte ist sehr interessant, wenn man an Pilatus denkt, das Verhör, als Jesus eigentlich sich verteidigen soll, dann steht er ganz klar da und verherrlicht Gott und sagt, dass Jesus, dass er selber ein König ist, der die Macht hätte, diesen Pilatus einfach wegzuwischen. Aber er macht es nicht, sondern er erduldet es. Also Jesus ist unendlich souverän. Er steht über jeder Situation. Und ich glaube auch für euch, wenn ihr in die Schule geht oder wenn eure Kinder in die Schule gehen, wichtig, Jesus ist souverän und er ist der Herr über die Situationen, auch im Alltag und in der Schule. Also erstes Beispiel, Schule als Berg. Es gibt auch andere Berge, zum Beispiel gibt es den Berg der Krankheit. Und Krankheit, die gibt es seelisch, psychisch, sie gibt es körperlich. Und ich glaube, viele von uns empfinden auch das Leben mit den Krankheiten wie ein Berg, der vor uns liegt. Wie kommen wir da raus? Gehen wir richtig damit um? Werden wir wieder gesund, wenn wir krank sind? Wer hilft uns? Auch das kann wie ein riesiger Berg erscheinen. Und wie ist es da bei Jesus, wenn man in die Geschichten reinschaut? Jesus hat nicht alle Leute geheilt, aber er hat ganz viele exemplarisch gesund gemacht, um deutlich zu machen, er ist größer als die Krankheit und größer als alle Probleme, die uns bedrücken. Und ich glaube, auch das ist für uns wichtig, dass wir sagen, wenn unsere Krankheit oder eine Not wie ein Berg erscheint, dass wir das Jesus sagen. Im Jakobusbrief gibt es eine ganz interessante Stelle. Da hat mir erst vor ein paar Wochen jemand eigentlich erklärt, was die eigentlich bedeutet. Und zwar heißt da, wenn jemand in der Gemeinde krank ist, dann soll er die Ältesten zu sich rufen und die sollen ihn salben und sollen über ihm beten. Ich habe nicht so ganz verstanden, was es mit dem Salben bedeutet, aber mir hat es einer eigentlich schlüssig erklärt. Das hat mich überzeugt. Salben war die damalige medizinische Behandlung. Und zu der medizinischen Behandlung kommt dann das Gebet der Ältesten, wir würden heute sagen, vom Kirchengemeinderat. Und dann heißt dort im Jakobusbrief, und es wird besser mit ihm werden oder mit ihr. Wir haben nicht das Versprechen, dass jeder immer gesund wird, aber wir haben das Versprechen, dass es besser wird und dass Jesus sich um unsere Krankheiten und um unsere Nöte kümmert. Und vielleicht müssen wir das auch hier als Gemeinde in Westheim wieder mehr lernen, wenn Leute bei uns krank sind oder eine Not haben, dass sie zu anderen gehen, zum Beispiel zu Kirchengemeinderäte oder zum Pfarrer oder zu anderen Mitchristen und wir wieder ganz bewusst dafür beten, dass wir damit rechnen, dass Gott auch heute noch Menschen verändert und auch Menschen wieder gesund macht. Also das ist der zweite Berg, Krankheit, seelisch oder körperlich und die Aufforderung zum Gebet. Und dann gibt es noch einen dritten Berg, der nervt vielleicht alle zurzeit. Das ist so irgendwie die politische Situation, irgendwelche Regeln, jeder hat eine andere Meinung dazu. In 2 Wochen sind Wahlen, da hat vielleicht auch jeder eine ganz individuelle Meinung. Und auch da, wenn uns das wie ein Berg erscheint, auch die Frage, ob das endlich mal aufhört mit diesen Corona-Maßnahmen oder wie es mit unserem Land weitergeht, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Das sind auch Dinge, die wie ein Berg erscheinen können. Da sind wir, glaube ich, unterschiedlich. Manche beschäftigen sich damit und die erdrückt es fast. Die werden traurig, niedergeschlagen. Andere ist vielleicht eher egal. Aber auch wenn das, wenn die Politik und die Situation in unserem Land wie ein Berg erscheint, haben wir die Aufgabe, das Jesus zu sagen. Und wenn man in die Geschichte reinguckt und sich überlegt, wie viele Tyrannen einfach abberufen worden sind, schon bei den Römern und Persern, Babyloniern, in der Sowjetunion, überall, dann merkt man, Gott hat es in der Hand und Gott kann auch da eine Veränderung schenken. Und auch da ist unsere Aufgabe ganz klar, dass wir für die Regierung beten, für die Situation in unserem Land, auch für die politische. Und so habe ich jetzt mal 3 Berge rausgesucht. Der erste Berg war Thema Schule, alles geht wieder los, der ganze Trubel, der ganze Alltag. Der zweite Berg Krankheit und der dritte unser Land, die Politik. Und das sind alles Dinge, wo wir von Jesus her die Aufgabe haben, nicht zu sagen, wir klettern auf den Berg und wir bekämpfen diesen Berg, sondern dass wir sagen, hey Jesus, du bist stärker, du bist größer und du hast den Überblick, wir wollen dir das anbefehlen. Und dazu möchte ich heute Morgen ermutigen, dass ihr das tut, dass ihr im Gebet für diese Dinge einsteht, dass auch andere vielleicht bittet, für diese Themen zu beten. Und vielleicht machen wir ja dann die Erfahrung, dass aus diesem kleinen Senfkorn ein immer größerer Baum wird. Amen.